Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, unsere Hilfe kommt von dem Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Heute Morgen wollen wir einmal die Gesinnung, das heißt die Thematik heute Morgen, die Gesinnung des Herrn Jesu Christi betrachten, und zwar nach dem Text aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Wenn wir jetzt etwas über die Herrlichkeit des Herrn Jesu Christi in seiner Selbsterniedrigung und über seine Herrlichkeit in seiner Erhöhung betrachten dürfen, so will uns dieses einzigartige Geschehen, das alles Begriffsvermögen übersteigt, aus Sklaven lebendig machen, weil seine Worte Geist und Leben sind. Doch wir können ihn daran hindern, wenn wir eine Bitterkeit gegenüber unserem Nächsten im Herzen haben oder unseren Schuldner nicht vergeben und uns vielleicht sogar über unseren Nächsten erheben, wie uns das doch so leicht passieren kann. Vielleicht auch noch in einer Sünde leben oder dem Herrn die Sünde nicht bekannt haben. Glauben wir wirklich, dass wir dann göttlichen Segen erwarten dürfen? Jeder prüfe sich selbst. Die Gesinnung des Herrn Jesu Christi soll als Vorbild für die Gläubigen dienen, auf dass dieser Herr und Heiland in uns Gestalt gewinnen kann. Der Herr Jesus hat auch den Seinen zugesagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir dürfen jetzt sein göttliches Wort aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11 hören. Da heißt es: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, oder Entschuldigung, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Herrlichkeit des Herrn Jesu in seiner Selbsterniedrigung wollen wir zunächst betrachten. Die unbeschreiblich große Barmherzigkeit in der Gesinnung des Sohnes Gottes soll uns, die an den Glaubenden, immer wieder segensreich vor Augen stehen, wie es so in 2. Korinther 8, Vers 9 geschrieben steht: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Dieses Arm wurde bezieht sich auf die Fleischwerdung des Herrn Jesu Christi, um uns, die armseligen Sünder, durch seinen Opfertod am Kreuz mit Gott zu versöhnen. Die absolute Notlage der Menschheit in ihrer Verlorenheit, weil kein Geschöpf die Mittlerschaft zwischen dem heiligen Gott erreichen kann, veranlasste ihn zu dieser unbeschreiblichen Opferbereitschaft. Zu diesem Weg der Selbsterniedrigung hören wir dann Er bewirkt ein einmaliges, vollkommenes Sühnopfer am Kreuz von Golgatha und damit ein vollkommenes Heil für uns. Zu seinem Vater, der in seiner großen Barmherzigkeit uns die Glaubenden durch ihn erlösen wollte, hatte der Herr Jesus Christus gesprochen: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Herr in seiner Selbsterniedrigung ehrt den Vater und führt zur Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch die Erlösten. So ist und bleibt der Herr Jesus Christus in seiner göttlichen Einzigartigkeit der nach Gottes Willen einzige Heilsweg, wie das der Herr Jesus Christus unmissverständlich von sich bezeugt: Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Gott gleichseiend nahm er doch die Gestalt eines Knechtes, die menschliche Natur an, und wurde wie die Menschen, als ein Mensch erfunden. So steht in Johannes 3, 13 über seine Einzigartigkeit geschrieben: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Diese Worte des Herrn Jesu Christi sagen damit aus, dass er nicht aufhörte, das zu sein, was er immer war. Von dieser Göttlichkeit der Person des Herrn Jesu Christi heißt es auch so wunderbar in dem Bekenntnis in Römer 9, Vers 5: Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Der Herr möge in seiner Gnade schenken, dass wir immer wieder neu staunend und anbetend verinnerlichen dürfen, was in 1. Timotheus 3, 16 geschrieben steht: Gott ist geoffenbart im Fleisch. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Eine ergreifendere Erniedrigung ist nicht möglich, nämlich dass der Unermessliche und Allgewaltige in das Elend dieses irdischen Lebens kam, um stellvertretend den Zorn Gottes für die Sünden anderer und sogar als Stellvertreter für die Sünder den Tod als Verfluchter am Kreuz auf sich zu nehmen, ja unbeschreiblich bitter zu erleiden. Das hat dieser einzigartige Erlöser für uns erduldet und damit zugleich wahrgemacht, was im 4. Vers des Philipperbriefes Kapitel 2 geschrieben steht: Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Das zeigt die unendliche Barmherzigkeit in der Gesinnung des Herrn Jesu Christi gegenüber denen, die aus freier Gnade ihm angehören dürfen, die der Vater ihm gegeben hat. Sie dürfen sogar durch seine große Gnade ein Geist mit ihm sein. Ein Geist mit Christus sein. Darum sollten die Auserwählten Gottes auch in diesem seinem Geist wandeln. Das ist und bleibt allein möglich durch diesen ihnen geschenkten Geist der Kraft, der in ihnen wohnt und der die Seinen dazu wirklich auch befähigt. Damit ist zugleich auch die Verantwortung der von ihm durch seinen Geist Wiedergeborenen aufgezeigt, wie es im Vers ausgedrückt wird: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wenn auch der Jesus Christus sich so für uns erniedrigt hat und unsere Natur annahm, um uns sogar im Einssein mit ihm seine göttliche Natur zu schenken, dann sollten wir doch auch willig sein, für ihn erniedrigt zu werden. Lasst uns die Seinen diese Ermahnung zur geistlichen Standhaftigkeit recht hören, wie es dann heißt in Philipper 1, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das möge uns immer wieder segensreich vor Augen stehen, was in Vers 8 so unaussprechlich von diesem Heiland Gott geschrieben steht. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Dieser einzigartige, nicht auszudrückende Gehorsam gegenüber seinem himmlischen Vater, um nach der großen Barmherzigkeit des Vaters unsere Erlösung zu erfüllen. Nach der großen Barmherzigkeit unsere, deine, meine Erlösung zu erfüllen. Als durch ihn Erlöste sollen und dürfen wir darum seine Nachfolger sein, indem wir in ähnlicher Gesinnung wie der Erlöser uns selbst erniedrigen, ja uns selbst verleugnen. Diese unsere Selbstverleugnung ist eine der wichtigsten Lehren unseres Herrn Jesu Christi, unseres Heilands. Diese von uns geforderte Selbstverleugnung, für die er uns durch sich selbst ein Vorbild gegeben hat, besteht in der Bereitschaft, ihm gehorsam zu sein, einander zu dienen und um seinetwillen auch zu leiden. In der Bereitschaft, ihm gehorsam zu sein, nicht unseren Wünschen, nicht unserem Willen, sondern nach seinem Willen zu fragen, einander zu dienen, nicht immer nur uns selbst, den anderen zu sehen. Und um seinetwillen auch die Schmach zu erleiden, die wir in seinem Namen tragen dürfen und tragen sollen, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen von dem Widersacher. Da heißt es dazu in seinem göttlichen Wort in 2. Korinther 5, 15 so eindrücklich: Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Der Jesus Christus erwartet von den Seinen, von den durch ihn Erlösten, eine völlige Hingabe mit den Worten: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, der ist meiner nicht wert. Matthäus 16, verschiedene Verse. Es geht also um eine bedingungslose Lebensübergabe, die sich in den eindeutigen Worten des Herrn ausdrückt: So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Lukas 14, 33. Ein jeder wird damit nach der ersten Liebe zu ihm gefragt. Nach der ersten Liebe zu ihm gefragt. Wie das erhöhte und verherrlichte Herr den Seinen bezeugt in Offenbarung 2, in den Versen 4 und 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ein wahrhaft Erlöster zu sein bedeutet doch, den Erlöser zu lieben, nach dem zu trachten, was seinem Willen und Wohlgefallen entspricht. Denn er hat uns, dich und mich, zuerst geliebt. Bedenken wir doch, dass wir in ihm die Erlösung durch sein Blut haben, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnaden. Welch herrliche Botschaft! der uns, da heißt es weiter, der uns überströmend widerfahren ließ. Epheser 1, Verse 7 und 8. Er hat uns für Gott erkauft mit seinem Blut. Er hat dich und mich erkauft für Gott mit seinem Blut. Wir können es kaum fassen, was uns in Römer 8, 32 bezeugt wird. Er, das heißt Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So dürfen nun die durch ihn Begnadigten die Fülle Gottes und das ewige Heil in Christus haben, nämlich in ihrer Stellung vor Gott, die ihnen zugerechnete vollkommene Gerechtigkeit des Herrn Jesu Christi haben. Die vollkommene Gerechtigkeit vor Gott durch den Herrn Jesus Christus haben. Durch Gottes überwältigende Barmherzigkeit in dem Herrn Jesus Christus gehören nun denen, die an den Erlöser glauben dürfen und dadurch seine Kinder geworden sind, jeglicher geistlicher Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jeder geistliche Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie es Gottes untrügliches Wort in Epheser 1, Vers 3 bezeugt. Als Antwort, dass von ihm so überaus gesegneten fragt dieser erbarmende Herr nach unserem Gehorsam ihm gegenüber mit den Worten, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Darum warnt Gottes Wort vor der Liebe zur Welt in 1. Johannes 2, 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Darum ist die alles entscheidende Fragestellung, soll oder ist dieser allgewaltige Herr die Mitte meines Lebens? Er, der einen Namen hat, der über alle Namen ist, vor dem sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir, die aus ihm Geborenen, sollten und dürfen uns unter die Gegenwart dieses unendlich heiligen Gottes durch seinen Sohn und sein Heiland stellen. Unter die Gegenwart dieses unendlich heiligen Gottes durch seinen Sohn und sein Heiland stellen. So steht in 1. Petrus 5, 6 ermahnend und zugleich überaus tröstlich. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. So hat sich der Herr Jesus Christus als Heiland Gott in unvorstellbarer Weise erniedrigt, dass die durch ihn Erlösten und selbst die Engelwelt staunend auf diesen Einzigartigen schauen. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Lasst uns nunmehr in rechter Ehrerbietung und in zugleich wahrer Freude die Herrlichkeit des Herrn Jesu Christi in seiner Erhöhung betrachten. In seiner Erhöhung betrachten. Auch das will uns der Herr in seiner unendlichen Gnade schenken. Nach seiner Auferstehung von den Toten bezeugt er den unverständigen Jüngern von Emmaus, Lukas 24, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So darf es nach diesem einmaligen und vollkommenen Sühnopfer des Herrn Jesu Christi, das ein vollkommenes und ewiges Heil bewirkt, das kann man nicht genug betonen, von ihm wahrhaftig heißen: Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Das unbeschreibliche Erlösungswerk dieses Herrn Jesu Christi als Heiland Gott schließt beides ein. Seine Selbsterniedrigung im Leiden und im Sterben und seine unermessliche Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat einen Namen, der über alle Namen ist. Namen steht hier für die Person, für die Wesensmerkmale, für seine Gesinnung. Diese Einzigartigkeit seines Wesens, die sich in seinem Namen bezeugt, kommt in vielfacher Weise zum Ausdruck. So lesen wir in Lukas 2, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Denn euch ist ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. So durfte der Engel den Hirten auf dem Feld von Bethlehem verkündigen, und zwar den Sohn des Höchsten, der durch seine Menschwerdung zum Heil führen konnte. Er allein ist der von Gott verheißene und lang erwartete Messias. Sein hebräischer Name Jeshua bedeutet: Jahwe ist Rettung. Im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel, wird uns, den Erlösungsbedürftigen, sowohl die Stellung als auch die Beziehung im Verhältnis seines Herrseins zu den Menschen bezeugt. Da heißt es: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für dich und mich. Der Jesus Christus gebrauchte den Ausdruck Sohn des Menschen für sich selbst, um seine Erniedrigung hervorzuheben. Bei der Heilung eines Gelähmten hebt er zugleich hervor, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Im Hebräerbrief wird in besonderer Weise, wie wir wissen, dieser erbarmende Herr Jesus Christus als hoher Priester bezeugt, der vor Gott steht, um für Menschen einzutreten. Als hoher Priester, der vor Gott steht, für uns, für dich und mich einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester ist uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als der Himmel ist. Hebräer Kapitel 7, 26. Dieser, sein heiliger Charakter, drückt aus die göttliche Erhabenheit seines Priestertums. So heißt es weiter, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Darum ist Christus, der Jesus Christus, der hohe Priester der zukünftigen Heilsgüter, so sagt die Schrift in Kapitel 9, Vers 11. Der hohe Priester der zukünftigen Heilsgüter. Als Prophet wird der Herr Jesus Christus ebenfalls bezeugt, der im Auftrag Gottes und an seiner Stadt redete und wirkte, wie es in Johannes 3, 2 heißt: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das bekräftigt besonders ebenso auch der Apostel Petrus in seiner Pfingstrede über das göttliche Wirken des Herrn. Aber auch die Jünger von Emmaus bezeugen, dass Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig war in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Was steht so überwältigend und zugleich anbetungswürdig von diesem vollkommenen Opfertod des Herrn Jesu Christi zur Sühnung der Sünden in Johannes 1, 29 geschrieben? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm Gottes, das die Sünde, deine und meine Sünde, hinwegträgt, hinwegnimmt. Gott, der Vater, hat in seiner großen Barmherzigkeit dieses makellose Lamm ersehen, um uns, die Sünder, mit ihm versöhnen zu können. So bezeugt uns die Schrift in Offenbarung 5, Vers 9 von der Anbetung dieses Lammes in der Ewigkeit, diese nicht zu beschreibende und nicht zu begreifende Heilstatsache, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Es liegt für uns sehr viel daran, dass wir diese alles entscheidende Aussage über unser ewiges Heil recht verinnerlichen. Du hast uns mit Gott, für Gott erkauft, mit deinem Blut. Daran dürfen wir immer wieder anbetend erfassen, was der Jesus Christus als das Lamm Gottes in seiner Liebe zu uns getan hat. Sollten wir dann nicht unbedingt danach trachten, ihn wieder zu lieben und ihm Lob und Dank zu bringen? Von der Anbetung dieses Lammes in der Ewigkeit heißt es in Offenbarung 5, Vers 12 weiter: Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Ja, dieses Lamm Gottes ist zugleich der große Hirte der Schafe, wie wir das in der Schrift lesen, Hebräer 13, Vers 20, den der Gott des Friedens, den Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes. Ist das nicht tröstlich, für die mit seinem kostbaren Blut erkauften? Der Herr Jesus hat doch den Seinen bezeugt, die zuvor wie irrende Schafe waren: Ich bin der gute Hirte, ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Für die, die der Vater erwählt und ihm gegeben hat, gewährleistet dieser unvergleichliche Hirte in seiner absoluten Souveränität ewige Sicherheit. Ewige Sicherheit, warum? Weil sie sein Eigentum sind. Weil sie sein Eigentum sind, du und ich. So besteht die Verherrlichung in der Erhöhung des Herrn Jesu Christi auch darin, dass er, das heißt Gott, alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Als Haupt des Leibes lenkt er seine Gemeinde, die Glieder an seinem Leib. Ist uns wirklich bewusst, dass wir, die Gläubigen, Glieder an seines Herrlichkeitsleibes sind, dass wir durch ihn ja innige Gemeinschaft mit dem haben, der zugleich mit dem Vater eins ist, dass wir innige Gemeinschaft haben? Sollte das nicht unsere völlige Freude sein Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit seinem Sohn. Der Jesus Christus ist auch der Herr der Herren und der König der Könige, Offenbarung 17. Lassen wir uns von diesem Hocherhabenen auch bestimmen. Seine Feinde wollen nicht, dass er über sie herrscht. Wie es schon in Daniel 7 geschrieben steht, ist seine Herrschaft eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Gott hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, über alle Maßen erhöht. Seinen Jüngern hat der Jesus diesen starken Trost und diese Zuversicht mit seinen Worten bekundet: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Seine absolute Vollmacht kommt auch unmissverständlich in seinen Worten zum Ausdruck, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Seine souveräne Herrschaft über das gesamte Universum kommt in seinem Selbstzeugnis in Offenbarung 1, Vers 8 zum Ausdruck: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ich bin, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist die unermessliche Einzigartigkeit des Herrn Jesu Christi, über die sich von ihm Wiedergeborenen freuen und ihn ehren können. Wie es in Gottes untrüglichen Wort in den Philipper 2, die wir verlesen haben, in den Versen 9 und 11, durch Gottes Geist bezeugt wird: Gott hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.